Mit Leib und...
Wenn Worte allein nicht reichen.
Wenn Sie sich selbst besser verstehen wollen.
Wenn Sie sich wohl in Ihrer Haut fühlen möchten.
Wenn Sie Ihren Alltag anders bewältigen wollen.
Wenn Sie Farbe ins Spiel bringen möchten.
Wenn Sie neue Töne anschlagen wollen.
Wenn Schwung in die Sache kommen soll.
Wenn es ums Ganze geht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts mit Leib und... Heute haben wir das Thema Musik. Und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, der da sehr viel zu erzählen kann, Peter Gudo. Herzlich willkommen, Peter. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich stelle dich zunächst mal unseren ZuhörerInnen ein bisschen vor, dass sie wissen, wem sie da lauschen und was du alles beizutragen hast zu dem Gespräch. Mhm. Du bist Musikpädagoge an der Musikschule in Eutin und hast viele Jahre in der elementaren Musikerziehung, in der Chorarbeit gearbeitet, bist aber auch im sonderpädagogischen Bereich unterwegs, in der Heilpädagogik, in der Fachschule und hast dich dann vor vielen Jahren schon zum Musiktherapeuten weiterbilden lassen und arbeitest jetzt auch musiktherapeutisch an der Musikschule und in einer Praxis und bist auch seit ungefähr 10 Jahren Dozent für Musiktherapie. Ja. Dafür nehmen wir uns nachher nochmal einen Moment Zeit. Mhm. Ich würde dich gerne so am Anfang fragen, Musik ist ja etwas, das bewegt Menschen, das hat eine Wirkung auf Menschen. Die Forschung ist sich ja noch nicht so ganz einig in allen Dingen, was genau die Wirkung erzielt oder warum beim einen Menschen diese und die andere. Aber klar ist, Musik hat Wirkung.
Ja.
Darum setzen wir sie ja auch ein, oder du als Musiktherapeut. Vielleicht magst du ein bisschen erst erzählen, wo wird Musiktherapie eingesetzt, was ist sie überhaupt, also wie arbeitet man da und wo kann man sie einsetzen, wo kann man sie wirklich nutzen?
Ja, also es ist wirklich ein großes Feld und wie du schon gerade gesagt hast, es liegt daran, dass Musik so vielseitig wirkt auf uns. Weil sie uns berührt, weil sie uns bewegt, weil sie ganz viel mit Erinnerungen zu tun hat, weil wir kaum stillsitzen können, wenn wir Musik hören, weil Musik etwas ist, was Menschen auch verbindet, also wenn man das in Gruppen macht. Und so wirkt es halt auf so vielen Ebenen auf einmal. Und das macht die Sache einfach so spannend. Hm. Und das nutzt man in der Musiktherapie, um eigentlich in Kontakt mit Menschen zu kommen. Das ist eigentlich so der erste Weg. Also für mich in meiner Arbeit, dass ich schaue, wie kann ich die Musik nutzen, um zwischen mir und der Gruppe oder dem einzelnen Klienten eine Verbindung zu schaffen, sich nahe zu kommen, sich ein bisschen kennenzulernen, ohne dieses förmliche Reden. Einfach losmachen. Und das geht unheimlich gut. Und das ist so der erste Ansatzpunkt, diese verschiedenen Wirkungsweisen von Musik, die wir alle kennen, rauszufinden, welche ist es jetzt eigentlich? Ist es, auf welcher Ebene kommen wir hier gut zusammen?
Ja, also im Prinzip eigentlich über das gemeinsame Tun erstmal so eine Verbindung zu schaffen auch?
Genau. Mhm. Also gerade wenn ich mit Kindern arbeite, ist es natürlich so, da gleich der erste Weg, Instrumente hinzustellen, ihnen das anzubieten, einfach mal zu probieren und spielerisch in den Kontakt zu kommen. Zu fragen, ne, darf ich mitmachen? Möchtest du das alleine machen? Und dass sie auch sehr selbstbestimmt schon mal agieren können. Ja, und selber ihrer Neugierde folgen, diese Klänge nutzen, sich dran freuen, dass sie da etwas produzieren und mich häufig gleich dazu einladen, auch mitzumachen. Und schon sind man im Kontakt. Schon ist man eigentlich im Gespräch über die Instrumente eigentlich.
Ja. Das heißt, du gibst dann gar nicht unbedingt vor, nimm mal das Instrument oder spiel mal das?
Nein. Also da zeige ich einfach die Auswahl, die wir haben und schaue, wie die Reaktion ist. Kann natürlich sein, dass jemand überfordert ist oder schüchtern ist. Dann biete ich schon mal an, wollen wir vielleicht das probieren, was hältst du davon? Aber eigentlich sollen die erstmal auch ihrem ersten Impuls einfach folgen. Ja? Und in Gruppen mache ich das auch gerne. Das ist ja so, schnappt euch das, ihr seht hier eine Menge rumstehen, nehmt mal und guckt mal, was passiert. Und schon geht's eigentlich los. Schon ist man mitten im Tun.
Mhm. Ja.
Und kann darauf sehr schön aufbauen eigentlich.
Ja. Du hast jetzt von Klienten gesprochen. Was für Menschen kommen denn zu dir? Für wen ist Musiktherapie geeignet?
Also geeignet ist es natürlich wirklich für alle Menschen. Ne? Es wird ja in Kliniken genutzt, um dort einzeln und in Gruppen zu arbeiten. Wir arbeiten in Altenheimen, wir arbeiten im Demenzbereich, in der Frühförderung für Sprachförderung, in der Jugendarbeit, da bin ich ganz viel unterwegs. Also überall ist wirklich Musiktherapie einsetzbar. Zu mir kommen hauptsächlich Kinder und Jugendliche, die Schulschwierigkeiten haben, Angststörungen haben, Schulversagen oder im Bereich der Frühförderung, wo es darum geht, einfach das Selbstbewusstsein aufzubauen, überhaupt Kontakt wiederherzustellen, weil die sehr kontaktscheu sind, sehr zurückgezogen sind. In dem Bereich, da bin ich viel unterwegs.
Ja, und wenn du jetzt diese Menschen da hast, was hast du den Eindruck, was bewirkt die Musiktherapie bei diesen Menschen, also bei diesen Jugendlichen und mit ihren Problemen? Was ist da der Nutzen, den sie davon haben?
Also sich selber ein bisschen auszuprobieren, wieder ein bisschen Selbstvertrauen zu gewinnen, in einem Bereich, der für sie noch nicht so vorbestimmt ist, wo nicht sofort klar ist, welche Leistung muss ich eigentlich bringen.
Ah, ja.
Sondern wir bieten das halt sehr frei an und man hat ja relativ schnell einen Erfolg. Eine Trommel einmal drauf und schon klingt sie und wenn man zusammen was macht, ist schon Musik da. Und mal ganz weg von dem schulischen Denken, wirklich ins Tun kommen, gemeinsam Spaß dran haben, Freude zu entwickeln und dadurch erstmal auch ja hörbar zu werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Gerade wenn ich in meinem Umfeld ja sonst nicht so wahrgenommen werde. Das ist ja oft das Problem, dass sie sich nicht gesehen, nicht gehört fühlen. Und da passiert gleich ganz schnell viel.
Ja, wenn ich das nochmal so zusammenfassen oder mit anderen Worten benennen darf, korrigier mich bitte, wenn das nicht stimmt. Mhm. Aber es geht ja, denke ich, dann auch viel um Selbsterfahrung, Persönlichkeitsentwicklung, oder?
Ja, genau. Ja, und das egal, ob das jetzt bei den kleinen Kindern quasi im Kindergartenalter ist oder bei Jugendlichen, das hat ganz viel wirklich mit der Persönlichkeit zu tun, mit dem, ich traue mich, aus mich rauszugehen, ich traue mich, erstmal was zu spielen, vielleicht traue ich auch sogar mich, was zu singen, meine Stimme einzusetzen. Und das eben in einem sehr geschützten Rahmen, in einem sicheren Rahmen, den wir ja gemeinsam vorher aufbauen. Ne? Darum geht es ja, diesen Kontakt, wie ich vorhin schon sagte, aufzubauen, Vertrauen zu schaffen und in dem Bereich zu sagen, so und jetzt sage ich, bin ich auch mal laut, jetzt hau ich auf die Pauke, ich schreie mal meinen Frust raus, ich traue mich ein Lied zu singen, ohne dass gleich Kritik geübt wird, dass es gleich bewertet wird. Das ist eben auch ein ganz wichtiger Standpunkt, dass das überhaupt niemals B- oder G-wertet wird, sondern wirklich so genommen wird, wie es jetzt kommt. Und daran freut man sich dann. Und dass diese Kategorie, diese ganzen Wertungen wegfällt.
Ja, das ist dann praktisch sozusagen der sichere Rahmen, ne, in dem man sich das trauen darf, oder?
Ja, genau. Ne? Also Sicherheit, Vertrauen, das ist so, das ist die Basis, das sind die ganzen ersten Schritte, die wir da gehen, bevor überhaupt etwas passieren kann in dem Bereich.
Ich wollte gerade sagen, das braucht Zeit, ne? Das geht nicht so, heute kommst du in die Stunde, nächste Woche kannst du wieder gehen bis geheilt in Anführungszeichen oder hast keine Probleme mehr, oder?
Nein, das dauert einfach. Ja, ich denke mal so, das ist halt bei jeder Therapie, die geht nicht von heute auf morgen. Das funktioniert einfach nicht. Dazu haben wir leider viel zu lange unter diesen Einschränkungen gelebt oder unter diesem Problem, das wir haben, dass wir das auch nicht so schnell wieder abbauen können. Auch diesen Kontakt herzustellen. Ich hatte mal ein Mädchen, das traute sich überhaupt gar nicht mit mir irgendwas zu machen. Mhm. Die saß dann in einem Versteck, hat sich eine Höhle gebaut und ist da reingegangen und hat auch sich nicht mehr blicken lassen. Ne? Du musst dich so ein Glockenspiel reinreichen und dann passiert erstmal nichts und dann vielleicht noch eins und irgendwann kam so der erste Ton und dann durfte ich draußen auch was spielen und das haben wir über mehrere Wochen gemacht, bis sie dann sagte, du darfst jetzt auch an die Tür kommen oder du darfst jetzt durchs Fenster spielen und jetzt darfst du zu mir in die Höhle kommen und dann durften wir zusammen in der Höhle spielen. Und Aber das Tempo der Annäherung hat sie einfach bestimmt. Und das war so wichtig in diesem Punkt,
ja,
dass sie selber die Kontrolle hatte, wann passiert hier etwas und wie dicht sind wir gerade. Und ich darf das bestimmen. Keiner sagt hier, jetzt komm her und na, jetzt muss das passieren, sondern ich darf das bestimmen. Und das war so der Hauptpunkt, dass sie das erfahren durfte. Und dann konnte man ganz toll weiterarbeiten an dem Punkt. Aber das war ja schon ein ganz, ganz großer, wichtiger Punkt.
Ja. Und das hat dann auch Wirkung auf den Alltag, ne?
Das hat dann hoffentlich, das versucht man natürlich dann, diesen Schritt weiterzugehen in den Alltag, dass ich selbstbestimmter werde, dass ich sagen kann, ja, ich kann zulassen, ich kann hier bestimmen und ich darf sagen, jetzt nicht. Das muss ich natürlich in den anderen Feldern dann auch üben und dann muss natürlich in dem Falle Familie und Schule im besten Falle auch mitspielen, dass sie das dann auch akzeptieren, wenn da mal ein Nein kommt, weil das ja überall wirklich neu geübt werden muss. Aber allein diese Erfahrung zu machen, dass ich auch das bestimmen darf, das war halt wirklich neu für sie.
Ja. Wie ist das so? Du hast eben noch von Altenheimen gesprochen. Hast du da noch irgendwie ein Beispiel, was dort von Nutzen sein kann oder wie man dort arbeitet?
Ja, also ich mache so ein offenes Singen in so einem Heim für betreutes Wohnen. Und da hatte ich, das war das erste Erlebnis, da hatte ich mal zu einem Adventscafé, wurde ich eingeladen, mal ein bisschen mit denen zu singen. Und ich bin dann dort angekommen und in dem ganzen Raum saßen viele ältere Menschen und es war so still, ne? Es war so ein bisschen, man aß seinen Kuchen, es klapperte eine Tasse, aber es kam so gar kein Gespräch zustande. Und dann sagt so, können ein bisschen was singen, ein paar bekannte Weihnachtslieder und so. Und dann haben wir 3, 4 Weihnachtslieder gesungen. Und danach war es wie auf einer Party. Die waren wie ausgewechselt. Die waren am Erzählen. Und ich habe das Lied, das haben wir immer gesungen, als damals noch mein Mann und hier. Und alle kamen plötzlich ins Gespräch. Und dann, ich konnte einfach gehen, das war überhaupt gar kein Problem mehr. Aber ich dachte, wie unglaublich. Mit einmal sind ganz viele Erinnerungen da, ganz viele Bilder von Weihnachten. Und die Themen waren für die plötzlich greifbar.
Ja.
Was man so seinem Nachbarn erzählen konnte. Und da kam mir damals auf die Idee, so, wollen wir das nicht regelmäßig machen? Das ist ja unglaublich, was hier passiert ist. Warum passiert das hier nicht mindestens einmal in die Woche oder so? Dass wir gemeinsam singen und sich freuen. Die müssen sich auf den Weg machen, die müssen kommen. Jede Woche zur gleichen Zeit. Alleine das schon macht ganz viel aus. Und dann, klar, im Bereich Demenz ist natürlich so, dass die Texte, das ist das Fantastische, sind alle da. Manche haben vergessen, welcher Tag ist oder wie ihre Tochter heißt, aber sie können doch alle Texte vom Weihnachtslied.
Ja.
Und das macht dann auch so ein gutes Gefühl für diese Menschen, die ja sonst permanent erleben, dass sie so viel vergessen dauernd.
Ja.
Und mit einmal wissen sie plötzlich ganz viel. Die wissen oft mehr als ich. Ich muss nachgucken plötzlich bei der dritten Strophe. Da geht das so und so. Ja. Und auch so dieses Gefühl, nicht alles vergessen zu haben. Und parallel dazu ist es wirklich so, dass nicht nur diese Strophen von diesem Lied erinnert werden, sondern komplett die Gefühle der Situation, wo man das schon mal gemacht hat. Und deswegen werden die so lebendiger hinterher, weil sie einfach beim Singen so viel erleben, weil so viele Erlebnisse an diese Lieder, an dieses Singen gekoppelt sind. Und das ist wieder da. Und es wird tatsächlich auch genutzt, in Altenheimen auch Musik vorspielen, um sie entsprechend in Bewegung zu kriegen. Na, ich habe das gerade in so einem tollen Film gesehen, wie dort gearbeitet wurde. Und da sind die hinterher spazieren gegangen. Vorher konnten die sich kaum am Tisch bewegen. Und anschließend war es möglich, ein paar Schritte durch den Garten zu gehen. Was sonst sehr viel Überredung kostet, nach Musik hören und gemeinsam was machen, war das viel, viel leichter.
Ja. Also das heißt, es erweitert praktisch auch so, ja, den Spielraum, das Erleben, das, was nachher so an Aktivitäten passiert, ne?
Ja. Ja, also im sehr hohen Maße. Also ist immer so erstmal die innerliche Erregung, die nach draußen geht. Und dieses, wenn ich bewegt werde durch die Musik, komme ich auch wieder in Bewegung. Und das geht auch da.
Ja.
Ja, und das sind erstaunliche Ergebnisse. Das ist wirklich toll. Und auch Spaß zu sehen, weil man merkt einfach, wie viel Freude denen das macht. Und
ja.
So, dass das Lächeln wieder auf dem Gesicht erscheint. Und gerade gestern beim Singen kam eine ältere Dame dann wieder zu mir und sagte, ach, das ist so schön jede Woche. und freuen sich wirklich so auf diesen Termin, in dieser
Ja.
Woche zu singen und das so zu erleben.
Ja, ist bestimmt sehr berührend auch, ne?
Ja.
Ja, und mir fällt dabei gerade so ein, was es ja viel, denke ich, in Altenheimen auch gibt, ist so Gedächtnistraining und solche Dinge oder eben was zu basteln, um die Fertigkeiten auch zu erhalten und gleichzeitig natürlich auch da eine Freude zu entwickeln. Und das ist ja auch wichtig. Und gleichzeitig ist auch hier wieder, ja, wie du vorhin schon erwähnt hast, ist es ohne die Leistung und es muss nicht Gedächtnis besser werden. Es ist einfach, der Moment ist ein Geschenk. Und es kommt dann so ohne Druck, ne?
Ja. Ja, und es ist so frei von Erwartungen und es findet in der Gemeinschaft statt. Also auch wenn jemand dann gerade mal nicht singen mag oder vielleicht hat er gerade jetzt einen Aussetzer und weiß den Text nicht, die anderen singen weiter und ich stehe nicht, wie jetzt im Gespräch oder bei anderen Sachen, plötzlich da und alles sieht, dass das jetzt nicht geht. Das geht dann einfach auch mal ein bisschen unter in dem Moment und dann geht es hinterher wieder weiter. Also es ist wirklich sehr entspannt. Und ja, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes belebend. Und es findet in der Gruppe statt. Es ist ja auch so, dass viele Dinge nicht mehr so in Gruppen sind. Und mit einmal hat man auch ein Thema, ne? Also wenn wir dann so ein Lied singen, ach, was heißt das nochmal? Oder wo kommt das eigentlich her? Oder aus welcher Zeit stammt das? Es gibt immer was nochmal dazu zu sagen, sodass auch darüber natürlich dann immer noch weiterführende Gespräche möglich sind und so ein netter Plausch einfach stattfindet.
Ja, schön. Du hast jetzt praktisch beschrieben, Musiktherapie, wenn man selber Instrumente sich nimmt oder singt. Aber es gibt noch den anderen Bereich, ne, dass man sich Musik anhört. Kannst du da noch etwas zu erzählen? Gibt es da so ein Beispiel vielleicht?
Ja, also das ist ja fast so eine eigene Schule, sag ich mal, diese rezeptive Musiktherapie, wo sehr intensiv damit gearbeitet wird, mit dem Klienten gemeinsam rauszufinden, welche Musik ist jetzt die für ihn entspannendste. Das wird dann über längeren Zeitraum eruiert, dass man sich verschiedene Sachen anhört. Und dann sucht halt der Therapeut passende Musik aus, die dazu benutzt wird, eine sehr tiefe Entspannung herbeizuführen, um dann dort vielleicht in Erinnerung zu schwelgen, bestimmte Themen anzusprechen, sich an bestimmte Sachen zu erinnern, die mal vorgekommen sind. Also da wird es wirklich als Entspannungstechnik benutzt.
Ah ja.
Ne, das ist schon speziell, das mach ich so nicht. Aber ich kenne das, also ich hab einen jungen Mann, der ganz viel übers Musikhören jetzt in Gespräche kommt. Das heißt, also wir haben zusammen Musik gemacht und hat dann irgendwann seine Lieblingsmusik mitgebracht, was auch immer so ein Schritt ist bei jungen Menschen, sich mit ihrer Musik zu öffnen, mir zu zeigen, welche Musik sie mögen.
Ja.
Und das ist immer schon ein großer Vertrauensbeweis. Und dann hören wir uns hier zusammen an und da ist jetzt so eine große Freude dran entstanden, mir seine Musik vorzustellen. Und jede Woche kommt er und sagt, darf ich wieder was anspielen? Und dann hören wir uns diese Musik an. Und dabei kommt er ins Erzählen, also ich komme nur zur Musik hören. Dann fängt er an zu erzählen, was heute passiert ist und was morgen ist und was ihn heute geärgert hat. Und da wird ganz viel dabei geredet, ganz viel Spannung losgelassen. Und da sorgt er selber für. Also er bringt die Musik mit, entscheidet sich selber, was ich hören darf, was er mitbringen möchte. Und benutzt das wirklich, um loszulassen, um rauszulassen. Und dann ist das so ein, ich weiß selber nicht, vielleicht brauchen wir so ein bisschen Hintergrundslärm, damit man sich traut, ein paar private Sachen zu sagen, dass das nicht so alleine steht im Raum. Oder die eigene Musik bringt auch Sicherheit mit. Das ist mein Raum, das ist meine Musik. Jetzt kann ich auch mal was anderes sagen. Jetzt kann ich mal so ein bisschen über das hinweggehen, was ich mich sonst nicht traue. Also das ist total spannend, so dieses gemeinsame Musik hören. Und was für die auch ganz, ganz wichtig ist, das wertzuschätzen, diese Musik zu hören und sagen, toll, also mag ich auch oder ach, ist für mich ganz neu, aber weil die kennen das ja oft, dass es so negativ bewertet wird, dass es nicht genau die Musik ist, die jetzt gerade die Gruppe hört oder der andere, dann kommt ja auch schnell mal ein blöder Spruch. Ne? Und das ist für die eben auch ganz wichtig, das vorstellen zu können, zu wissen, so und da darf ich das zeigen und da darf ich mich zeigen durch das, was ich an Musik mag, durch meine Musik eigentlich. Ne? Sie muss nicht immer selbst gemacht sein. Ja, und es ist ja auch so ein Ruhemoment, ne? Also mal vielleicht auch wirklich nur hinhören, was zugegebenermaßen den Jugendlichen ziemlich schwer fällt, einfach mal nur zuzuhören.
Ja.
Aber das ist okay. Also das ist dann, da wird dabei gezappelt und gespielt und erzählt. Und ich finde das prima. Man erfährt ganz viel und es ist eben auch so ein Vertrauensbeweis, ja.
Ja, und das vermittelt jetzt, so wie du es gerade erzählst, vermittelt das wirklich was nicht. Du bist der Lehrmeister und sie sind wieder die Schüler, sondern es ist ein ebenbürtiges Treffen, ne? Also auf Augenhöhe und nicht der eine ist nur der Profi und der andere muss halt das übernehmen, oder?
Ja, ne, also Profi insofern schon natürlich, weil sozusagen im Hintergrund stehe ich da und schaue, was passiert.
Ja, klar.
Na, aber trotzdem bin ich im Moment wirklich eigentlich dabei, na, wie du gerade sagst, auf Augenhöhe, wir kommunizieren. Es darf alles so sein, wie es ist. Ich bestimme nichts, ich bewerte nichts. Da bin ich schon so, na, genau, auf Augenhöhe und gleichzeitig gucke ich natürlich, was für Reaktionen kommen, was erzählt er. Ist es wichtig, muss ich einhaken, muss ich mir das für später merken? Wo könnten wir anknüpfen? Ne? Das läuft ja sozusagen parallel so ein bisschen mit.
Ja,
Aber nein, es
natürlich.
ist schon so, wie du sagst, ich gebe da gar nichts vor. Das finde ich auch. Ich bin überhaupt kein Freund davon, auch Musik ja, vorzugeben. Sagen, wir müssen heute das mal hören, weil das beruhigt oder wie nehmen mal das belebt, weil das für jeden anders ist. Ich finde, da gibt es kein Stück, was für alle gleich ist.
Ja, das stimmt, weil ja, je nachdem, wenn du eben eine Musik ganz toll findest und sagst, das löst das bei mir aus, kann es ja sein, dass das bei mir was ganz anderes auslöst, ne? Entweder weil ich sie nicht mag oder weil ich andere Erfahrungen gemacht habe oder Erinnerungen dann, ne?
Ja. Ja, und das kann auch mal ganz böse enden. Also hatte ich auch schon, dass jemand dann quasi wirklich weinend rauslief, weil das ein Stück war, was ganz fies angetriggert hat. Ne? Und also von daher war es ja klar, so wie intensiv kann Musik eigentlich sein, wenn jemand da schlimme Erfahrungen mitgemacht hat, negative Erfahrungen mitgemacht hat. Ja, und dann, also von daher sehr dafür, dass man gemeinsam guckt, welche Musik ist das? Welche bringen Sie mit? Und ich würde da nichts bestimmen, was jetzt gute oder passende Musik für diesen Moment wäre.
Ja, das heißt, du musst natürlich dann auch sehr aufmerksam sein, ne? Was passiert gerade, wenn wir jetzt so eine Musik, die ich vorschlage, anhören, ne?
Genau. Also das, wenn es irgend geht, nach Absprache. Ne? Manchmal geht das nicht. In Gruppen ist es immer schwierig. Man kann ja nicht alle Leute fragen, wenn man da mal sagt, wir machen jetzt mal was zum Tanzen. Oder hört euch mal diese Musik an. Was fällt euch dazu ein? Wenn man so, über diesen Weg kann man ja auch mal gehen. Und da kommen sehr unterschiedliche Sachen. Und auch da kann passieren, dass jemand sagt, so, diese Musik, um Gottes Willen, ich kann sie nicht hören. Okay, dann alles gut, ich mache sie aus, wir machen was anderes. Ne?
Ja, das heißt, du musst auch sehr flexibel sein, ne, in deiner Arbeit dann, ne?
Ja, also da gibt es selten einen Plan, den man abarbeitet. Und auch wenn ich mit Kindern ins Musizieren komme, weiß ich auch nie, wo endet das. Ist das Stück lang, ist das Stück kurz? Wird es gleich furchtbar laut? Hört es irgendwann auf? Geht heute gar nichts? Dann reden wir mal nur oder machen was anderes. Das kann ja auch passieren. Ne? Und da muss ich dann auch mal schnell darauf reagieren, die Farben rausnehmen und sagen, na gut, dann malen wir heute mal, wenn das jetzt nicht geht. Oder wir hören wirklich mal nur Musik und malen dazu Farben. Da gibt es ein großes Spektrum an Methoden, die man dann so gelernt hat und mit sich bringt. Und da ist fast immer was Passendes dabei, wenn die erste Idee heute mal nicht fruchtet.
Ja, du sagst das mit den Farben. Vielleicht können wir da noch, kannst du kurz was dazu sagen? Deine Ausbildung zum Musiktherapeuten hat ja nicht nur mit Musik zu tun gehabt, ne?
Genau, also da ist ja ganz viel Kunst und auch Bewegung mit dabei gewesen, wenn auch der Schwerpunkt auf Musik lag, aber es wird ganz viel auch eben mit Farben gearbeitet. Und das ist immer ein total spannendes Feld, das umzusetzen. Und ich mag dieses, ich sag mal, Übersetzen. Ich mache eine Musik und versuche das, was ich gerade gespielt habe, vielleicht jetzt in ein Bild zu bringen oder umgekehrt. Also das mache ich mit Kindern häufiger mal, dass wir vielleicht erst was malen und dann schauen, wie kann man das jetzt mal spielen? Das ist eine Idee, wie könnte das klingen? Und wenn man dann das Gemalte in Töne umsetzt, passiert wieder ganz was anderes und es
Ja.
gibt einen neuen Blick. Es gibt da diese Methode vom Gefühlsstern.
Ja.
Da geht es erstmal darum, überhaupt so Gefühle zu finden. Welche kenne ich eigentlich? Welche sind mir begegnet? Und gerade wenn ich mit Jugendlichen arbeite, ist das Spektrum zumindest sprachlich erstaunlich schmal.
Ja.
Von ja, toll, blöd,
Krass.
langweilig. Ist das nicht so vielfältig? Also wenn ich da
Ja.
irgendwie 25 Vokabeln erwarte, passiert da plötzlich ganz wenig. Das ist normal. Und wir sammeln da mal so ein bisschen die Begriffe, schreiben die mal auf und vielleicht kommt dann noch mal zwei, drei. Und dann versuchen wir denen mal so Farben zu geben, das zu gestalten. In so einer Sternform kann man sich vielleicht vorstellen wie so eine Torte mit 8 Feldern und dann kommt in das eine das Feld, dann machst du jetzt mal Mut oder Wut rein oder da vielleicht Trauer, wenn sie da war oder Aggressivität, was auch immer so gekommen ist. Und dann gestalten wir das oder der Jugendliche gestaltet das und gibt ihm eine Farbe oder vielleicht auch ein Symbol oder was auch immer den einfällt. Und wenn denn so diese Sammlung so ein bisschen vollständig ist, gucken wir, finden wir denn die Gegenteile vielleicht dazu? Ach, guck mal, es gibt ja dazu auch noch ein Gegenteil. Das ist mir vielleicht vorher nicht gar nicht eingefallen. Und auch spannend schon mal zu sehen, wenn man guckt, was ist eigentlich das Gegenteil von Trauer? Was heißt das für mich eigentlich?
Ja.
Und auch da heißt es eben, na, das, was dir einfällt, ist ja richtig. Das ist jetzt dein Gegenteil. Und das ist auch nur für jetzt so. Also wenn dir morgen was anderes einfällt, ist das auch gut. So, was du jetzt denkst. Ne? Und dann haben wir so ein buntes Bild.
Ja.
Und dann geht es dann im nächsten Schritt darum, zu sagen, so, wie wird denn das jetzt klingen? Wir schauen uns das jetzt mal an und vielleicht, welches Instrument würde jetzt passen, sag mal, zu deiner Wut. Und dann schauen wir nach dem Instrument und dann lassen wir die Wut mal erklingen. Und mit einmal kriegt die einen ganz anderen Ausdruck. Und dann heißt es vielleicht auch, das Bild sieht aber, nee, das passt nicht mehr, ich muss da noch einen Blitz reinmalen oder keine Ahnung. Na, also bei
Ja.
diesem Hin und Her entsteht plötzlich eine ganz andere Idee oder die Idee wird größer von dem eigentlichen Gefühl. Und ich habe auch eine Idee vom Gegenteil und plötzlich sprechen wir so über Gefühle, die sie vorher noch nicht mal benennen konnten.
Ja.
Und wir bleiben auch gerne erstmal beim Bild, weil das nicht gleich heißt, oh Gott, es geht jetzt um das, was ich gerade wirklich fühle. Sondern wir können so ein bisschen, sagen wir so einen halben Schritt draußen bleiben.
Ja,
Und so, ja, ich stelle mir vor, so ist das, wenn ich richtig wütend bin. Und das ist ja schon oft ganz dicht dran an dem eigentlichen Gefühl, aber gibt mir noch die Sicherheit, ich muss mich ja nicht gleich ganz aufmachen.
Ja,
Darf noch ein bisschen was für mich behalten. Aber trotzdem bin ich einen ganzen Schritt weiter als vorher.
Ja,
Ja, das ist, ich muss sagen, ja, guck mal, viel mehr. Ich hatte das gerade mit einem Jungen gemacht, der dann spielte und mit einmal sagte, ja, aber jetzt habe ich doch drei Gefühle gespielt. Das war ja gar nicht nur eins. Das hat sich so verändert. Und merkte plötzlich, dass Wut und Trauer und Aggressivität ganz eng zusammenhängen. Wenn er das eine ist, ist plötzlich das andere da. Und das verwandelt sich, das merkt er so beim Spielen, dass das irgendwie gar nicht so zu trennen ist.
Ja,
Und
spannend.
staunte Bauklötze, dass das, warum das denn so ist, warum das eine in das andere quasi übergehen kann. Und dann kamen wir so auf, naja, so Gefühlslandschaften oder Gefühlsketten, dass sich die schnell mal verwandeln. Und erst bin ich ganz traurig, dann bin ich wütend, weil ich ja traurig bin, obwohl ich ja eigentlich gar nicht traurig sein will, weil eigentlich hat mich doch jemand geärgert und mich ärgert jetzt meine eigene Trauer. Und es ist mir peinlich und den ziehe ich mich jetzt zurück. Und das ist alles so ein Gewühl von Gefühlen,
Ja.
die ja gar nicht auszudrücken sind oft.
Ja.
Und da wurde das plötzlich deutlich, wie sich das eine in das andere so übergeht.
Ja.
Und dass es einmal völlig normal ist und okay ist, dass das so sein darf. Und im nächsten Schritt vielleicht so, ach guck mal, wenn das so ist, dann kann ich ja vielleicht auch mal an irgendeiner Stelle vielleicht eingreifen beim nächsten Mal und
Ja.
verhindere vielleicht die totale Wut oder dass ich jetzt auch noch heule, obwohl die anderen da sind. Das will ich jetzt gerade nicht. Also, was das ja noch schlimmer macht. Also wie auch immer, eine Möglichkeit zu finden, Einfluss drauf zu haben,
Ja.
auf dieses Wust von Gefühlen, was ich vorher überhaupt nicht durchblicke.
Ja, da fällt mir nämlich so das Wort Selbstbewusstsein ein. Und das wird ja sonst oft benutzt, eigentlich als Synonym mit Selbstsicherheit oder ne, sich etwas trauen. Aber eigentlich sich erst mal bewusst zu sein, was ist denn bei mir, ne?
Ja, wie hängt das zusammen und darf das so sein und zu sagen, auch alleine zu erleben, du, das ist normal.
Ja.
Das ist überhaupt nicht schlimm und manchmal ist das so ein Klumpatsch von. Und dann braucht man manchmal ein bisschen Zeit, das auseinanderzunehmen. Wenn man das alleine macht, dann dreht sich das so im Kreis, dann kennt man das, immer will nicht schlafen und dann wälzt man sich hin und her. Und mit einmal ist so eine kleine Erkenntnis, ne? Also ist ja nun, da verändert sich ja nicht der Mensch gleich, aber diese Erkenntnis zu haben, ach guck mal, das ist so und das ist nicht nur eins, das sind verschiedene Bereiche, die so nacheinander quasi abgewandert werden, wenn ich in so eine Situation komme.
Ja.
Und da kann Musik total helfen, das auszudrücken, dem einen Klang zu geben und plötzlich festzustellen, ja, wie gesagt, der ist verwandt mit dem anderen. Und vielleicht im nächsten Schritt, sag ich mal so, jetzt zu gucken, okay, welchen Klang könnte es brauchen, damit das nicht so doll ist.
Ja.
Ja. Was wäre denn das Gegenteil von Trauer? Und wenn ich jetzt das mal für dich spiele, wie fühlt sich das dann an, ne? Wenn man denn die musikalisch gegenüberstellt, könnte das eine Hilfe sein, wenn man traurig ist, so einen Klang zu haben, ne? Den du ja kennst aus den Zeiten, als du fröhlich warst.
Ja.
Denn oft ist es ja so, wenn man dann gerade traurig ist, dann kann man sich gar nicht mehr so gut dran erinnern, wie das ist, als man fröhlich war. Manchmal ist es ja schon länger her, also das, wenn Menschen krank sind, im Bereich Depression und so, ist es ja wirklich gefühlt ewig her.
Ja.
Bei Jugendlichen war es vielleicht gestern und trotzdem ist es ewig her.
Ja, ja,
also
ja.
Also dieses, jetzt ist alles Mist.
So, ja,
wenn
genau.
Man dann so einen Anker hat, ach guck mal, du hast mir das erzählt, da war das ganz toll und da klang das so. Ach ja, stimmt. Könnte das jetzt vielleicht auch helfen? Und manche entdecken, dass sich das für sich von alleine, also in der Schule erzählen die immer so öfter, ja, ich habe da so eine Musik. Aber wenn ich mal mies drauf bin, dann lege ich mir mal den und den auf und dann geht es mir wieder besser.
Ja.
Und da haben die das schon ganz für sich entdeckt, so diese Selbstheilung.
Ja, ja, genau, so eine Strategie, ne?
Und wunderbar. Und das funktioniert ja auch und das kennen wir alle. Und wir kennen es auch umgekehrt, wenn ich traurig bin, dass es manchmal hilfreich ist, noch besonders traurige Musik aufzulegen,
ja,
damit ich da endlich mal so richtig reingehen kann. Und dann
ja,
ist
genau,
auch gut.
Damit dann mal so einmal durchbaden.
Genau, ne? Jetzt kommen die Tränen und dann weiß ich, es ist vorbei. Ich muss mich dem mal hingeben. Ne? Mhm. Und dann da kennen wir uns ja schon ein bisschen aus. Und ja, Menschen zu unterstützen, die sich da nicht mehr so gut auskennen oder noch nicht so gut auskennen oder es vielleicht aufgrund von Erfahrung verlernt haben, das wieder so zu sehen.
Ja.
Wenn ich über längere Phase eine Depression länger anhaltend war, ich länger schlimmere Phasen, stressige Phasen habe, dann geht das so ein bisschen aus dem Fokus. Und dann können wir, das habe ich auch schon gehabt, dass ich dann mit Menschen gemeinsam gucke, ja, wie war das denn? An welchen Ecken war es denn gut? Und dann an diese Ressourcen wieder anzuknüpfen, die mal da waren, die so ein bisschen verschüttet sind. Und auch da geht Musik wieder so wunderbar. Also was Schönes zu hören oder was gemeinsam zu spielen und die Gitarre wieder rauszuholen, die er vor 25 Jahren das letzte Mal in der Hand gehabt hat.
Ja.
Das hatte ich bei einem Mann, der dann da saß und drei Griffe spielte. Das ist wie beim Lagerfeuer früher. Und dann haben wir das so ein bisschen gespielt und dann kamen so Erinnerungen hoch. Und so, ja, das ist so weg. Und ja, das ist doch mal ein Thema. Ne? Und dann hat man so ein Thema, an dem man über längere Zeit arbeiten kann, vielleicht so, was ist verloren gegangen und wo ist es geblieben und wie können wir da vielleicht wieder anknüpfen an ähnliche schöne Erlebnisse, die damit zusammenhängen,
ja,
weil die halt in diesem Arbeitsalltag ein bisschen verloren gegangen sind. Und da wieder Unterstützung zu kriegen, so ein bisschen zu gucken, zu spüren, wie das war und an diesem Gefühl und dieser Musik anzuknüpfen. Und da geht Musik wieder wunderbar. Wie ich das anfangs sagte, ne? Da hängen so viele Erinnerungen dran und so viel Gefühl und Bewegung gleich mit. Fast jeder kann sofort noch den Tanz, den er damals gemacht hat.
Stimmt, ja.
Und weiß, diese Bewegung, dieses in die Mitte rennen raus oder das Headbanging und was nicht alles, das ist sofort wieder da. Und das ist das, was dieser Musik halt innewohnt. Diese unglaubliche Kopplung an Gefühlen, Erinnerungen, Bewegungen.
Ja.
Dass das zusammenhängt.
Wunderbar, ja. Ich habe da jetzt noch eine Frage und zwar, du hast jetzt als Pädagoge diese Weiterbildung gemacht zum Musiktherapeuten.
Ja.
Für welche Berufe ist denn diese Weiterbildung allgemein mal geeignet? Also welche Berufe können diese Art Arbeit einsetzen?
Also eigentlich alle Berufe im sozialen Bereich. Also ich habe als Lehrer, als Musikpädagoge sehr davon profitiert, weil ich auch im normalen Unterricht, sagen wir mal, im pädagogischen Geschehen, hat sich meine Haltung gegenüber Lernen, Lernwiderständen, Schwierigkeiten beim Lernen, komplett verändert. Ich kann ganz anders mit Menschen umgehen, ich kann ganz anders auf sie eingehen, neue Methoden finden, um wieder Spaß an Musik zu finden, mal weg vom Lernen, vom Zwang. Und den Blick auf Schüler und auf deren Bedürfnisse hat sich verändert. So, dass, so die Probleme, die ich im Unterricht hatte, wo ich sage, so geht es irgendwie nicht weiter, das funktioniert so nicht mehr. 20 Schüler vor sich zu haben und denen versucht, was über Mozart zu erklären, das hat so nicht mehr funktioniert. Und da hat tatsächlich der musiktherapeutische Ansatz total geholfen, andere Wege zu finden, anders ins Erleben zu kommen, dass Musik Spaß bringt und trotzdem neugierig machen kann. Ja, und ich habe ja auch von meinen Kollegen bei der Ausbildung waren viele Lehrer, die gemerkt hatten, dass es ein tolles Feld, um neue Ideen zu kriegen, neue Ansatzpunkte, neuen Blick auf Menschen und auf Probleme. Also das einfach, dass man Probleme anders sieht und andere Lösungen hat. Menschen, die in der Schulbegleitung sind, Sozialpädagogen, die in Familien arbeiten, die mit Menschen, überhaupt die mit Menschen arbeiten. Im Pflegeberuf, wenn ich, ob ich im Krankenhaus bin, gut, da werde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt immer zu musizieren kommen, obwohl ich hatte auch schon Menschen, die dann wirklich versucht haben, mehr Musik einzubringen. Notfalls die Station gewechselt haben, sagen sie, jetzt will ich mit den Menschen singen, sprechen und trotzdem bin ich Pfleger, Pflegerin. In der Altenpflege unbedingt einfach diese Zuwendung, das Zuhören, das Sprechen, das vielleicht zusammen Musik machen, gemeinsam einfach mal ein altes Stück hören, die Hand halten, das ist schon ganz viel. Ja, und wenn man sich sowas zutraut, und ich finde, so eine Ausbildung hilft da unbedingt, diesen Methodenkoffer zu haben und zu sagen so, und ich kann auch vielleicht in meinem Job ganz viel bewirken, wenn ich da ein bisschen mehr drüber weiß, wenn ich das auch anwenden mag.
Genau, diese Zusammenhänge, ne?
Ja.
So wie du es jetzt von den Gefühlen erzählt hast, ne? Gibt es ja auch andere Bereiche, wo man sagt, aha, das habe ich vorher gar nicht gewusst, ne? Wie Menschen da unterwegs sind oder wie sie reagieren und das wird ja auch mitvermittelt, ne?
Ja. Also ganz, ganz viel über das, über zwischenmenschliche Beziehungen, wie Beziehungen überhaupt funktionieren. Und auch ein Blick auf, ja, welche ja, Krankheiten, das klingt immer so, aber welche Schwierigkeiten gibt es eigentlich? Wo kommt das her? Warum kann ich mich jetzt nicht ausdrücken? Was macht das eigentlich aus, wenn ich sprachlich mich nicht mehr ausdrücken kann? Wenn ich jemand nicht mehr so in die Augen gucken kann? Wie kann ich das, wie kann ich andere Wege finden, ne, um trotzdem in Kommunikation zu treten, ne, und in Kontakt zu treten? Darum geht es ja auch immer wieder, wirklich in ehrlichen, echten Kontakt zu kommen. Und da etwas in dem Bereich mitzunehmen. Da reicht schon manchmal eine Klangschale, um einfach sich hörbar zu machen, den anderen ein Gehör etwas zum Machen geben, dass er gehört wird, was man auch gemeinsam wiederum erspüren kann. Das ist dann schon ganz viel.
Ja, jetzt sind wir praktisch so in den Bereich gerutscht, automatisch von Fortbildung, Weiterbildung und deine Arbeit als Dozent für Musiktherapie, ne?
Ja.
Du bietest im Laufe des Herbst eine Weiterbildung an. Magst du da vielleicht noch kurz was zu sagen?
Ja, das ist ja jetzt sozusagen der Einstieg in den Musiktherapeuten. Jetzt ja immer in die kreative Leibtherapie eingebettet. Und in diesen ersten 6 Seminaren kommen ganz viele verschiedene musikalische Methoden. Also auch natürlich Bewegung und Kunst, das wird immer eine Rolle mitspielen. Aber es geht darum, verschiedene Methoden kennenzulernen. Wie kann ich mit Musikinstrumenten in Kontakt gehen? Wie kann ich Kontakt halten? Wie kann ich Kontakt ausbauen? Wie kann ich an die Gefühle rankommen? Und wie kann ich mich mit Gefühlen ausdrücken? Und das in 6 Wochenenden sind das, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ja.
Genau.
Ja, und da sind eben ganz verschiedene Themen. Wie arbeite ich einzeln mit Klienten? Wie arbeite ich in Gruppen? Wie arbeite ich mit Kindern? Wie arbeite ich mit Erwachsenen? Also wir haben aus jedem Bereich Beispiele, wo wir Methoden kennenlernen, die wir gemeinsam ausprobieren und miteinander auch üben können. Also es wird sehr viel Praxis da sein
Ja,
und praktisches Tun.
es geht da in diesem ersten Teil, also in diesen 6 Wochenenden, darum, dass ich das auch in meiner eigentlichen Arbeit mit einsetzen kann, ne? Es geht ja noch gar nicht so darum, komplett gleich Therapeut zu werden, ne?
Nein, genau. Also ich kann nach diesen 6 Wochenenden auf jeden Fall jede Menge praktische Sachen mitnehmen, die ich nutzen kann, die ich auch jederzeit nutzen darf. Geht nicht darum, jetzt schon einen Abschluss als Musiktherapeut zu haben. Ne? Also das ist da, darum geht es gar nicht. Das ist ja der erste Schritt dazu. Da geht es nachher weiter. Und ich muss auch keine Angst haben. Gehe da auch nicht in psychotherapeutische Bereiche, also wo man da noch nicht rein darf. So. Na, das sind ja nachher andere Punkte, wo es dann da weitergehen kann. Aber das ist ja erst sehr viel später der Fall. Nein, da geht es wirklich um praktische Methoden, die in allen Bereichen, wirklich, das fängt im Kindergarten an und hört im Altenheim auf, eigentlich sofort nutzen und umsetzen kann.
Ja, wo findet die Fortbildung statt?
Die findet in Hannover statt. Ja. Und Anmeldungen ja über die Homepage, ne?
Genau, über unsere AKL-Homepage, ne?
Ja.
Und wir werden auch in den Informationen die entsprechenden Links da noch mit reinschreiben. Ist das in Ordnung, wenn interessierte Menschen sich auch bei dir melden, mal nachfragen, dass du vielleicht noch was Genaueres dazu erzählen kannst?
Ja, gerne, jederzeit. Also auf meiner Homepage ist sowohl die Telefonnummer als auch die E-Mail-Adresse, also dass man mich darüber immer erreichen kann. Am besten über eine E-Mail, da kann man erstmal in Kontakt treten.
Ja.
Bevor man hier auf einen Anrufbeantworter quatscht, ist das immer der schönste Weg. Und ja, nee, gerne, kann ich Informationen weitergeben, auch gerne mal telefonieren und so. Das ist gar kein Problem.
Ja, wunderbar. Ich danke dir, lieber Peter, für diesen schönen Einblick und wirklich auch sehr bildhaften. Also ich konnte mir wirklich auch noch mal jetzt ein bisschen besser vorstellen, wie du arbeitest. Und ja, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, sehr, sehr gerne.
Ja, das war unser Podcast mit Leib und mit dem Thema Musik mit Peter Godow.
Und Ulrike Beringer.
Ich wünsche euch allen noch einen schönen Nachmittag. Tschö.
Tschüss.
Mit Leib und
Wenn Worte allein nicht reichen.
Der Podcast, wenn's ums Ganze geht.